Hallo, ihr seht jetzt hier das Wartefenster einer Live-Show vom 6.3.2018. Da habe ich mich, mein Name ist Thomas Job von Fluggesellschaft.de, im Namen von Big Jet TV mit Jürgen Raps getroffen, der Luftfahrtlegende. Und wir sehen ihn hier jetzt auf dem Motorrad auf dem Vorfeld am Flughafen San Francisco bei seinem letzten Flug im Jahr 2011. Und jetzt gleich erzähle ich euch in einem kleinen Vorprogramm, warum wir uns in Berlin getroffen haben, bei welcher Organisation er jetzt im Vorstand ist und wie er in der Luftfahrt weiterhin involviert ist. Alles fing an mit einem vorbereiteten Intro. Da habe ich den Zuschauern erklärt, was denn überhaupt AREG bedeutet. Das ist die Abkürzung AIREG, also Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany e.V. Und der heutige Gesprächspartner ist der ehemalige Lufthansa-Kapitän Jürgen Raps, der Professor ist an der Hochschule Bremen und bis 2011 als Lufthansa A380, also Airbus A380 Kapitän, gearbeitet hat und dort mit Anfang 60 dann in den Ruhestand gegangen ist. Im nächsten Schritt sehen wir dann die Umstellung auf den Ort, wo das Interview stattfindet, nämlich im Haus der Luftfahrt in Berlin in der Friedrichstraße. Mal kurz abwarten, wenn es hier rüber geht. Ja, und da haben wir schon das Bild. Das ist der Besprechungsraum Charlie, so heißt der. Und als allererstes stelle ich natürlich den Jürgen Raps nochmal vor. Für diejenigen, die ihn nicht so genau kennen, habe ich im Hintergrund ein paar Impressionen laufen lassen. Da sitzt er auf dem Kapitänsplatz eines A380 und landet den gerade in San Francisco. Dieses Video von PilotsEye.tv ist sehr bekannt, hat glaube ich über 2,5 Millionen Abrufe bei YouTube. Möchte ich euch auch empfehlen, dort mal reinzuschauen. Man kann bei PilotsEye auch die DVD dann kaufen, um das Ganze aus, weiß nicht wie viel Blickwinkeln, ich glaube 6, 7, 8 vom Flugzeug aus gesehen und natürlich auch beim Landen in San Francisco waren mehrere Kameras dabei, die das Ganze wirklich hervorragend eingefangen haben. Der Jürgen Raps hat sich selber so ein bisschen verändert, hat nämlich jetzt einen Bart. Ansonsten sieht er sehr entspannt aus, nicht mit einem weißen Hemd, sondern mit einem lässig schwarzen Hemd sitzt er da und erzählt mir erstmal, was er denn in den letzten Jahren gemacht hat und welche Funktion er jetzt bei AREG hat. Das Ganze wird im Rahmen von Big Jet TV aufgenommen, der englische Aviation-Sender, für den ich hin und wieder ja Beiträge machen darf und wo ich ja auch schon in Amsterdam, Frankfurt und Düsseldorf dabei war, als Jerry und Johnny zu uns gekommen sind und Flugzeuge beim Starten und Landen gefilmt haben. Ein typischer Airspotting-Kanal, aber ja, der wird jetzt auch angereichert mit Interviews und eins davon durfte ich hier mit dieser Luftfahrtlegende Jürgen Raps drehen. Ja, jetzt erzählt er hier gerade noch was über die AREG und ich habe gefragt, warum ist das eigentlich eine deutsche Initiative, denn Luftfahrt ist ja nicht nur auf Deutschland begrenzt, sondern auf mindestens für uns ja auf Europa, wenn nicht eben weltweit, auch die Auswirkungen für die Umwelt. Und er erklärt mir hier ganz eindeutig, dass man gesagt hat, okay, wir haben den Einfluss im deutschsprachigen Bereich und deswegen konzentrieren wir uns zunächst mal auf Deutschland. Er ist ja mit sehr, sehr guten Kontakten in die Industrie dort im Vorstand tätig. Andere sind so mehr die Wissenschaftler, die sich mit der Physik beschäftigen, mit den erneuerbaren Energien, was ja ein Hauptthema ist. Hier geht es also darum, die Luftfahrt zukunftsfähig zu machen. Und AREG ist da unterstützt durch Airlines. Es gibt gute Kontakte zur Bundesregierung. Und es gibt Mitglieder aus der ganzen Welt, Skandinavien, Österreich. Die deutschen Fluggesellschaften, die dabei sind, sind also erstmal in größerem Ausmaß Lufthansa und Condor. Air Berlin jetzt nicht mehr dabei, nach der Pleite ist klar.
And you say your aim is to reduce or to bring in 10%.
Genau, die ERIC hat sich ein Ziel gesetzt, bis 2025 soll also der Anteil an erneuerbaren Biokraftstoffen bei 10% liegen. Da fängt er natürlich auch erstmal zu grinsen, der Jürgen Raps. Man muss sich irgendwo Ziele setzen, aber er sieht das als realistisch an, dass man also dieses fossile Energieträger ersetzen kann bis 2025 in der Menge von 10% durch erneuerbare Kraftstoffe.
And this synthetic kerosene, how is it produced?
Meine Frage war dann, wie man denn diese synthetischen Kraftstoffe herstellt. Und da ist er also sehr tief schon im Thema drin, obwohl das ja in seiner Vorstandsarbeit nicht sein Hauptthema ist. Aber man merkt, dass sich da innerhalb von ERIC wirklich eine ganze Menge Leute damit beschäftigen. Und diese pflanzlichen Träger der Kraftstoffe, ja, diese Felder, die sind also weniger in Deutschland, sondern die sind weltweit verteilt, also im Fernen Osten oder Indonesien, Madagaskar, Südamerika und in den USA, höre ich gerade. Da habe ich natürlich im Vorfeld schon mal nachgefragt, ob ich auch kritische Fragen stellen darf. Also das wurde natürlich bejaht. Also man möchte hier möglichst objektiv sein und man ist da ja ständig im Austausch, auch mit Umweltorganisationen. Da gibt es auch Kritiker, die das eher so sehen, ja, wo gibt es jetzt hier die Konkurrenz vielleicht zwischen Food und Fuel, also die immer wieder geführte anhaltende Tank- oder Teller-Diskussion, sagt man im Deutschen. Ist denn hier die Konkurrenz, die Weltbevölkerung auch zu ernähren, mit unserem Wunsch, durch die Lüfte zu fliegen, leicht vereinbar? Und er sagt, dass man hier auch darauf achtet, dass man die Felder dort nutzt mit Pflanzen, die auf Böden wachsen, wo man sonst also kein Weizen oder keine Nahrungsmittel so gut anpflanzen kann. Und das habe ich so verstanden. Ich kann das natürlich nicht nachprüfen. Man müsste jetzt hier eigentlich ein Interview auch mit Vertretern der Ökoindustrie, um das jetzt mal so zu sagen, führen, um da jetzt genau herauszufinden, ist das alles sinnvoll? Ich habe das jetzt einfach mal so angenommen, weil ich eben in dem Fall auch kein Experte bin, sondern ich komme eher aus der Luftfahrt-Fangemeinde. Und das ist ja ungefähr so, als wenn man sich mit Formel-1-Fans über Einsparungen beim Spritverbrauch unterhält. Normalerweise passt das nicht so ganz zusammen. Ich denke aber, wir müssen alle darüber nachdenken, die Spritvorkommen oder die Rohstoffvorkommen sind ja begrenzt und die Luftfahrt hat halt dieses Problem als einzige auf ölbasierte Kraftstoffe angewiesen zu sein. Also in der Autoindustrie geht ja die Entwicklung im Moment sehr, sehr schnell zur Elektromobilität, da kommt der Strom dann zwar aus der Steckdose, aber vielleicht eben nicht aus Kohlekraftwerken, sondern aus erneuerbaren Energien. Und Flugzeuge fliegen halt nicht mit schweren Batterien oder Elektromobilität ist im Flugbereich, also in der Passagierluftfahrt mit 500 oder 350 Passagieren im Moment völlig undenkbar. Irgendwo müssen es flüssige Kraftstoffe sein. Und da gibt es eigentlich nur die Themen Einsparung durch Gewichtsreduzierung, durch bessere und effizientere Triebwerke. Und die ERIC sieht jetzt hier also eine größere Chance auch bei alternativen Kraftstoffen. Finde ich erstmal einen guten Ansatz. Und deswegen habe ich ja auch dieses Gespräch mit Jürgen Raps gewählt. Nicht nur, weil er also ein ganz erfahrener Flugkapitän und Aviation-Fan war und auch im Lufthansa-Vorstand tätig war, sondern weil er einfach eine ganze Menge Erfahrung hat und das auch realistisch, wie ich finde, einschätzen kann. Als nächstes wollte ich ihm so ein bisschen auf den Zahn fühlen, was er denn selber sagt, denn er ist ja immerhin A380 Kapitän und irgendwie, man sieht es ja auch, ist es sein Lieblingsflugzeug. Es ist aber ein Flugzeugtyp mit 4 Triebwerken und die 4 Triebwerke sind im Moment bei den Fluggesellschaften eher nicht mehr ganz so im Fokus. Man konzentriert sich doch eher auf die Flugzeugtypen mit 2 Triebwerken, wie jetzt einer 777 mit modernen General Electric GE19 Triebwerken oder wenn man jetzt den Boeing Dreamliner sehen, die Boeing 787 oder den Airbus A350, das sind im Moment die gefragten Modelle und es geht eher der Trend weg von der A380 und auch zur Boeing 747. Er hat aber hier eine ganze Menge zu erzählen von der Entwicklung des Flugzeugs. Das ist ja jetzt auch schon 15 bis 20 Jahre her, wo die Entwicklung in der finalen Phase war. Da hat man mit Boeing und Airbus noch zusammen dieses Flugzeug entwickelt. Damals also ganz modern und eben auch spritsparend. Und jetzt stelle ich nochmal die Frage, wie ist das denn mit diesen Konkurrenzmodellen, ne? 777? Jetzt frage ich ihn nach den Chancen, den Zukunftschancen dieses Flugzeugtyps. Ja, bestätigt das nochmal, man sieht das, den Glanz in seinen Augen, unfassbar, ja. Und das Schöne ist, dass er hier auch überzeugende Argumente jetzt bringt gegenüber den kleineren Flugzeugen mit 2 Triebwerken. Ja, er kann das verstehen, dass natürlich die Fluggesellschaften besonders spritsparend jetzt unterwegs sein möchten in der Zukunft. Genau, es gibt halt diese 2 Einflussfaktoren für die Entscheidung zu einem Flugzeugtyp. Das ist also das Gewicht, was man laden kann, das Ladegewicht. Ist ja nicht immer nur Passagier, sondern eben auch Fracht muss man mit bedenken. Und ja, das andere ist die Reichweite. Wenn du also da viel Reichweite und Gewicht hast, dann brauchst du 4 Triebwerke, ist seine These. Und die Zukunft sieht er bei dem Flugzeug A380. Wird ihm wohl oft auch gestellt, ja. War ich nicht der Erste, der ihn gefragt hat, sondern er hat ja Studenten an der Uni in Bremen, nicht dieses Semester, aber davor. Er sagt jetzt Schienizelift, also als Maschine, und ich nehme mir das Recht heraus, ihn etwas zu korrigieren, dass es nämlich bei Big Jet TV King of the Skies heißt, als Gegensatz zu der Queen of the Skies, der Boeing 747. Möchte da so ein Update haben. Von dem Flugzeug kommt er gleich nochmal drauf zurück, aber jetzt erklärt er erstmal, warum die A380 eine Chance hat. Wir sehen halt einen riesigen Zuwachs in der weltweiten Luftfahrt, ja. Im Durchschnitt so bei 5%, ja. Geht man natürlich mal rauf und runter, aber die Vorhersagen und eben die Erfahrung aus den letzten Jahren sind, es geht weit aufwärts. Im Fernen Osten sind die Steigerungsraten etwas höher als in Europa. Also man muss diese Steigerungsraten in der Luftfahrt mit einbeziehen für die Auswahl des Flugzeugtyps. Okay, er rechnet aus, dass bis 2035 die weltweite Flotte, die jetzt von allen genutzt wird, doppelt so groß sein wird, wie es heute der Fall ist. Also auch die Zahlen von Airbus und auch die Zahlen von Boeing decken sich relativ. Deswegen sind diese Vorhersagen realistisch aus seiner Sicht.
I was going also into the assumptions they take, how they come to these figures, because that's the essential part. Mm. When the assumptions are wrong, the figures are wrong. And the assumptions also for the development of the different markets are more or less the same. And these are the manufacturers, of course, but also other institutions like IATA, International Airport.
Also hier bestätigt er auch nochmal, dass die IATA und auch andere unabhängige Gesellschaften und auch Firmen das unterstützen. Ja. Alle Experten sagen, dass eben der Flaschenhals in der Zukunft diese Flughäfen sind, ja. Man sieht das ja heute schon. Alle haben Kapazitätsprobleme. Natürlich guckt man da zuerst mal irgendwie nach Deutschland und Europa. Es gibt unterschiedliche Gründe für diese Kapazitätsgrenzen. Das kann ja eben auch die tägliche Nutzungsdauer sein. Es gibt viele Nachtflugverbote in Deutschland. Also besonders drastisch, meint er, wäre das an der Ostküste der USA, München, Frankfurt, Zürich und die Londoner Flughäfen sind von Slots ausgebucht. Ich darf einbringen, dass wir sehr viel davon bei Big Jet TV sehen. Da sind ja die Starts und Landungen im weniger als 1-Minuten-Takt, hat man da den Eindruck. Also die Slots werden immer teurer und wertvoller. Und er sieht eben da Chancen, dass die größten Flugzeuge dann eingesetzt werden, wenn die Slots besonders rar sind. Er sagt jetzt noch so scherzhaft, dass wahrscheinlich der A380 10 Jahre zu früh gekommen ist jetzt in der Nachfrage. Und da soll jetzt eben ein Update sollte kommen, besonders bei den Triebwerken, dass die weniger Verbrauch haben und natürlich mehr Kunststoffe im Verbundbau, also vor allen Dingen in den Tragflächen und im Fuselage, also in den Körper des Flugzeugs. Da sollte man leichtere Materialien nehmen, damit man auch dort Gewicht spart. Jetzt kommen wir mal weg von dem Airbus A380, vielleicht später nochmal drauf zurück. Jetzt frage ich ihn mal, weil ich gesehen habe, dass er so einen Glanz in den Augen hat, weil man mit ihm über Flugzeugtypen spricht, wo er denn eigentlich gelernt hat, aber die 737 ist... Also die Standardfrage, die ich ja gestellt habe, ist, was mögen Sie denn für einen Flugzeugtyp besonders gerne? Da sagt er, das ist ja eben auch oft schon gefragt worden. Und die Piloten finden immer das Flugzeug am besten, was sie gerade fliegen. Und alle Flugzeugtypen haben so ihren eigenen Charme. Kannst halt auch eben nicht ein Kurzstreckenflugzeug mit einem Langstreckenflugzeug vergleichen. Kann auch keinen kleineren BMW mit einem großen, ein X1 mit einem 5er BMW vergleichen. Offenbar fährt er BMW, ich weiß nicht. Außer Harley. Harley fährt er auf jeden Fall. Also denkt gerne zurück an die Zeit als Pilot und Captain von der Boeing 737. Den Airbus A330 und den A340 hat er geflogen. Aber jetzt sind wir wieder beim Airbus A380. Das ist einfach sein Lieblingsflugzeug. Ja, er hat den ganzen Prozess mitgemacht.
aircraft, I think, for first time in year 2005.
Von der Entwicklung, also 2005 war er schon in Toulouse, dort, wo Airbus produziert, in Frankreich, und hat das so richtig im Rohzustand gesehen. Da hat er eine Beziehung zu diesem Flugzeug aufgebaut, sagt er. Ja, jetzt wird es so ein bisschen emotional auch, ne?
Wir als Planespotters haben also emotion, but we always do this from the outside.
Ich werfe dann wenigstens hier noch ein, dass auch Planespotter Emotionen mit Flugzeugen haben, was irgendwo ja verständlich sein muss. Wir schauen uns das ja von außerhalb an. Jetzt hatte ich ihn gefragt, woher er eigentlich Big Jet TV kennt, diesen Kanal, und da hatte er eine interessante Geschichte parat, das wusste ich überhaupt nicht, dass er also in Arizona einen guten Freund hat, der ihm das geschickt hat per Mail, du musst das sehen, du wirst es sehen und lieben. Und dann hat er auch den gleichen Blick reingeworfen und war sofort interessiert und bestätigt jetzt ja noch, dass Jerry und Johnny das mega professionell rüberbringen. Und er sieht seinen Freund so alle paar Wochen und jedes Mal, wenn er halt bei ihm zu Hause ist, da läuft also Big Jet TV rauf und runter in einer Schleife offenbar. Da müssen wir wirklich mal diesen Freund von Jürgen Raps grüßen.
Ja, ja, he has a replay and
in the loop, as we do here.
Ja, ja, it's so funny. And I was at his home and of course he had it on his TV.
Ja, jetzt erzählt er noch die Geschichte, dass er natürlich mit seiner Flugerfahrung bei den Bildern von Big Jet TV immer sofort erkennt, an welchem Flughafen das stattfindet. Und da war wohl eine Folge aus Manchester. Und da kann man einfach auch die Landebahn, Startbahn erkennen, mit der, die er mal benutzt hat, als er mit einer 737 dort war. Also mit den kleineren Flugzeugtypen hat er ganz Europa natürlich kennengelernt. Jetzt frage ich ihn nochmal, wo er eigentlich unterwegs war. Die Frage hätte ich mir auch sparen können, er war eigentlich überall. Ne? Er war also Johannesburg, San Francisco, Tokio, Narita. Das sind so diese typischen Langstreckenrouten, die Lufthansa eingerichtet hat für den A380. Und dann gab es noch eine Promotion-Tour innerhalb Europas. Also was ich erfahren habe, das ist, dass die Piloten auch so Abnahmeflüge machen. Deswegen gibt es auch kleinere Strecken, wo großes Fluggerät eingesetzt wird. Pilots Training, sagt er hier. Pilotentraining. Er war ja der Chefausbilder bei der Lufthansa. Jetzt wollte ich ihn mal zu ein paar aktuellen Themen noch mal nach seiner Meinung fragen. Und da ist ja jetzt sehr aktuell, dass die Qantas von Perth einen Nonstop-Flug durchführt, 17 Stunden von Australien zur englischen Hauptstadt London. Und da sagt er, ja, kann man machen. 17 Stunden, muss man aber eben zwei Crews dabei haben für das Flight Deck, also für das Cockpit. Also jeder fliegt, jede Crew fliegt 50% von dem ganzen Weg.
So, I have to bring in some comments and questions from the community.
Jetzt wollte ich natürlich das typische Big Jet TV-Prozedere mal hier reinbringen, dass man nämlich nicht nur mit zu zweit im Gespräch ist, sondern dass man auch die Kommentare von den Zuschauern ausliest. Und hier habe ich jetzt die Frage von Zuseher Daniel Vogt, dem anderen deutschen Korrespondent von Big Jet TV. Der wollte nämlich wissen, ob Jürgen Raps wirklich seine Hubschrauberlizenz gemacht hat. Das hatte er nämlich damals beim Abschied von der Lufthansa angekündigt, dass er jetzt weiterfliegen will, aber eben als Hubschrauberpilot. Jetzt sagt er mir, wenn er das jetzt beantwortet, dann brauchen wir noch ein paar Stunden. Er hat das also nicht gemacht. Es war zwar alles vorbereitet. Also er wohnt ja jetzt in Phoenix. Und da wollte ich nochmal kurz nachfragen, warum. Da sagt er jetzt mal ganz interessante Sachen zu dieser Phase, bevor man als Pilot halt diese Rente dann vor sich hat. Da hat er überlegt, er könnte bis 65 fliegen, möchte aber mit 60 Schluss machen. Das ist also der Einstieg. Wollte unbedingt von sich aus halt sagen, ich mache da Schluss an einem gewissen Punkt. Nicht, dass andere sagen, oh, mit dem kann man ja nicht mehr so fliegen. Und da hat er sich mit seiner Frau halt abgesprochen. Und wo es dann hingehen soll, war dann eben auch die Frage. Er kommt ja aus dem Raum Bayreuth. Und die haben sich da eben für Arizona entschieden, Phoenix. Da ist ja auch die Lufthansa-Fortbildungsschule. War ja sehr oft dort. Ja, da ist er also immer zwischen Bremen, dem Hauptquartier der Flugschule, und Phoenix hin und her geflogen. In 2007 sind sie auch mit dem Airbus A340 nach Phoenix geflogen. Und seine Frau hat halt auch sehr, sehr lange in den USA gelebt, also 20 Jahre. Man hat dort einen Freundeskreis aufgebaut. Also so erfahren wir dann, dass er wirklich aus diesen persönlichen Gründen sich für die USA entschieden hat. Er hat ein Haus gekauft, bevor er also in Rente gegangen ist, damit dieser Übergang also sehr geschmeidig stattfindet. Ja, nicht die Helikopterlizenz vergessen, da erzählt er uns dann nun, dass er nochmal alles da vorbereitet hatte. Okay, da hat er dann nochmal beim US-amerikanischen, bei der Luftfahrtbehörde FAA nachgefragt, wenn ich jetzt hier eine Lizenz habe, was muss ich mitbringen, um dann Hubschrauber fliegen zu können? Und seine Frau hat dann doch mal im Ernst gesagt, als sie mitbekommen haben, er will es machen. Glaub gar nicht, dass ich da mitfliegen werde. Also seine Frau ist kein großer Freund des Helikopterfliegens. Und ja, alleine hat er auch keine Lust, mit zwei Hunden Hubschrauber zu fliegen. Und weil die Hunde nicht mit Kopfhörern fliegen würden. Das habe ich gerade bei dem Interview gar nicht so mitgekriegt, den kleinen Scherz. Und von Goodyear nach Sedona ist er mal mit so einer Bonanza Beechcraft geflogen und da waren Turbulenzen und da hat sich seine Frau doch nicht ganz so sicher gefühlt. Eine Beach Bonanza hat eben nur ein Triebwerk, was ich nicht wusste. Ich dachte, ich frage nochmal nach. Und der ist sehr kraftvoll. Und da wir jetzt im Hintergrund nochmal sehen, wie fährt er einhändig mit den. Nee, fährt er doch mit zwei Händen die Harley über dieses Vorfeld. Und ich erlaube mir dann nochmal nachzufragen, ob es eben sein Hobby ist und wie da die Konditionen sind. Und ja, er sagt, bestes Wetter natürlich in Arizona fürs Motorradfahren. Und wenn er halt zurückkommt am Samstag oder Sonntag spätestens, wird er wieder auf seinem Bock dann sitzen. Hat mich natürlich interessiert, wie oft man ihn eigentlich in Deutschland sehen kann. Also er wird so 4 bis 5 Mal plant, da hin und her zu fliegen. Ja, wie ist es eigentlich, sich als Kapitän zu fühlen, wenn man hinten im Flugzeug sitzt? Das war so eine mir wichtige Frage und er sitzt häufiger eben in der Business Class, nicht Economy. Als ehemaliger Lufthansa-Angestellter kriegt er da wahrscheinlich Sonderkonditionen, muss halt freier Sitzplatz sein. Und da sagt er, ja, eigentlich kann er da über Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Denver und Chicago, hat er hoffentlich auch gesagt. Dann eben nach Frankfurt oder München fliegen. Da kommt Chicago, Detroit geht auch. Mein Wissen ist, dass Lufthansa und United zusammen eine Star Alliance bilden und das kann ich dann auch noch mit reinbringen. Ja, also da kann er gut fliegen, hat er keine Probleme. Also er ist wohl, ja, was ist er jetzt eigentlich? Erstmal sagt er wäre relaxed, aber irgendwie ist er doch alert. Also das heißt, er ist irgendwie in Hab-8-Stellung, wenn da so eine Verspätung ist, weil das Flugzeug nicht zurückgeparkt wird oder sonstige Verspätungen sind, dann wird er nervös. Das hörte ich übrigens in den Vorberichten, dass er immer sehr auf Pünktlichkeit geachtet hat und er fliegt also mental mit. Also ich habe dann gefragt, was ist, Sie wissen genau, wann eben die Landeklappen auf 30 Grad eingestellt sind. Also das weiß er aus dem FF, das ist klar. Da bin ich so ein bisschen aus meinem Zettelkonzept gekommen, aber das haben wir gleich wieder aufgefangen, weil er einfach eine ganz entspannte Gesprächsatmosphäre dort mit aufgebaut hat. Jetzt frage ich ihn, weiß er eigentlich, dass er ein YouTube-Star ist? Und ist er selber im Internet bei Social Media aktiv? Also einen Twitter-Zugang hat er wohl. Und da liest er andere Tweets. Okay, aber mehr politischer Art. Okay, da gibt es ja eine Person in den USA, die besonders viele Tweets absetzt und das scheint er offenbar zu lesen. Ich muss darauf hinweisen, dass BigJetTV mega unpolitisch ist und breche das dann gleich ab, obwohl wir hätten ein paar gute Witze eigentlich machen können. Jetzt spreche ich nochmal das Thema an, dass ziemlich viele Kapitäne und Piloten heutzutage über Social Media, Webseiten wie Facebook, Instagram und so recht berühmt werden. Weiß er eigentlich, dass er bei Pilots Eye so viele Zuschauer hat? Und er weiß es ganz genau. Thomas Eigner ist der Produzent bei Pilots Eye. Mit dem hat er wohl gute Kontakte in München und der versorgt ihn immer mit den aktuellen Zahlen und den Kommentaren der Zuschauer. Also da könnte er noch weiter kommentieren. Und Jürgen Raps liest das wohl auch dann über einen Umweg. Und jetzt habe ich gefragt, wie denn das Geschäftsmodell für ihn dahinter ist, wenn da jetzt so eine DVD für 19 Euro verkauft wird, ob er denn da auch einen Euro abbekommt. Da sagt er, nee, kein finanzielles Interesse. Und ich sage, ja, jemand muss was dran verdienen, denn da wird auch ganz, ganz viel Geld und Schweiß ausgegeben für diese zahlreichen, sehr, sehr guten Videos. Jetzt muss ich mal ganz schnell nochmal auf die Kommentare eingehen. Also sind ganz viele am Start gewesen. Es waren ja über 7000 Abrufe mittlerweile. Jetzt hat er doch noch was zur Helikopterlizenz. Im Hintergrund übrigens die Boeing 727. Luftfahrtbundesamt. And I had a lot to do with him during the introduction of the A380. Es hat einen Freund beim Luftfahrtbundesamt, LBA. Der hat was zu dem Thema Lizenzen da gesagt. Der ist auch schon im Ruhestand.
So shortly after I had to quit with this idea of
Kurz nachdem er diese Sache an den Nagel gehängt hat, den Helikopterschein zu machen, hat dann dieser Freund aus dem Luftfahrtbundesamt gesagt, Jürgen, das ist die richtige Entscheidung, denn es ist eine ganz andere Art zu fliegen, ob man jetzt ein Flugzeug mit Flügeln hat oder eben ein Hubschrauber mit Rotoren. Man braucht halt sehr viel Erfahrung und Praxis. Wenn also dein Freund da nicht mitmacht, dann hast du auch irgendwie schlechtes Gewissen oder gar keinen Spaß so richtig beim Fliegen. Dann wirst du auch weniger fliegen und dann hast du die Praxis halt nicht. Ah, und die sagen, das kommt daher, weswegen man Hubschrauberabstürze hat, weil die Leute nicht so viel Erfahrung dort haben. So, jetzt komme ich nochmal zurück zu seiner Verrentung damals. Ob der denn, für manchen von uns ist ja auch die Rente nicht mehr allzu weit, ob er denn da ein paar Hinweise oder Tipps für uns oder für andere hat, ja, wer auch immer sich da angesprochen fühlt. Aber mir war das ein wichtiges Thema, dass wir das mal von seiner Erfahrung profitieren. Er sagt, das ist ein sehr, sehr großer Weg und man sollte das auch planen. Ja. Also das sollte man nicht, weil ist keine Überraschung als Überraschung nehmen, sondern das sollte man wirklich frühzeitig planen. Er sagte, das wäre schlau gewesen, mit 60 das zu sagen, bevor die Co-Piloten anfangen zu lästern über die Eigenschaften eines Kapitäns. Und so ein paar Beispiele. Er wollte nicht unbedingt bis zum allerletzten Zeitpunkt warten. Das wollte er eben auch nicht, dass er hinterher noch ein Arzt ihn aus dem Betrieb herausnimmt. Und absolut selbst entscheiden, genau zu wissen, was man danach macht. Er meint halt, viele sind nicht vorbereitet und sie haben dann irgendwie keine Hobbys, sie wissen nicht, was man dann tun soll, weil die Interessenlage nicht so ganz klar ist. Man fällt dann in einem Loch oder in eine Höhle, wenn man nicht genau vorbereitet ist. Habe ich wieder mal eine Idee, nämlich wenn man in der Luftfahrt arbeitet und die Rente vor sich hat, dann kann man weiterhin natürlich am Ball bleiben, wenn man Big Jet TV schaut. Die Folgen finden ja immer mittwochs und samstags statt. Die nächste Folge an dem Tag war dann von London Heathrow, wo man ja um 3 Uhr mittags einen Landebahnwechsel hat aufgrund dieser Lärmvorschriften. Und das ist halt die besonders interessante Zeit, wo die beiden Jerry und Johnny in London Heathrow sind. Und dann geht es dann nach Birmingham, genau am Samstag.
Hallo Herr Raps, Sie sind ein toller Pilot.
Ja, deutsche Kommentare in der englischen Folge.
So, someone said that he learned a lot from that cockpit videos. Now we see.
Also einige haben das auch so als Trainingsvideos gesehen, dass man ein bisschen die Arbeit im Cockpit kennengelernt hat. Und hier sieht man jetzt im Hintergrund, wo Jürgen Raps in Toulouse war. Und dann in der Produktionslinie eines Airbus A380 das Flugzeug im Rohzustand gesehen hat. Jetzt habe ich nochmal die Frage gestellt, ob er viele solche Überführungsflüge gemacht hat, weil ich da eigentlich was von gelesen hatte, dass er irgendwo Flugzeuge hingebracht hat. Aber er macht so einen Kundenakzeptierungsflug, ja, wo eben die Lufthansa als Kunde von Airbus sagt, das ist alles in Ordnung, wir nehmen das Flugzeug ab, Abnahmeflug, sagt man dazu. Gibt es ja auch eine ganze Menge Videos, wo man dann diese kleinen Aufkleber überall sieht, wo sehr penible Menschen dann noch Qualitätsmängel sehen, wo Airbus dann oder Boeing noch nacharbeiten muss. Also die Boeing 737 hat er damals als Pilot von Seattle den Produktionsstandort von Boeing dann nach Deutschland gebracht. Achso, sagt er, ist man nicht in einem Rutsch durchgeflogen, sondern man hat unterwegs dann noch eine technische Zwischenlandung gemacht, weil es ja eine Boeing 737 ist ja normalerweise kein Langstreckenflugzeug. Als er eben A380-Kapitän war, hat er sowas nicht gemacht, da hat er andere Aufgaben im Lufthansa-Konzern, im Vorstand wahrgenommen. Jetzt habe ich aber einen schönen Übergang gefunden zwischen der Boeing 737 Lackierung, die er damals geprüft hat, und der heutigen Lackierung der Lufthansa. Und ich habe ihn nach seiner Meinung gefragt. Und er hat mich dann gefragt, ob ich denn jetzt eine ehrliche Antwort oder politisch korrekt haben will. Und da sagte er, er wäre halt so ein bisschen konservativ eingestellt. In dem Punkt, okay, das Argument haben wir auch schon öfters gehört, die Lufthansa erkennt man eben heute auch vom Boden, wenn sie in 10.000 Metern Höhe ist, an dem gelben Spiegelei hinten. Das wäre aber eben nicht das Entscheidende. Man sagt halt, also auch die Form und die Farbe eines Flugzeugs hat irgendwo ja einen emotionalen Wert. Also er hätte gern noch etwas mehr Gelb auf den Flugzeugen gehabt und spricht halt diese Variante ab, die so viele im Internet gesehen haben, wo jemand den Kranich und den Kreis drumherum gelb oder gold gemacht hat. Und ich bestätige eben, dass also viele, viele, mit denen wir so im Internet Kontakt haben, bei Twitter oder bei Facebook, genau diese Meinung haben. Da gibt es dieses Bild, das haben wir auch retweetet und weitergeleitet. Und ich darf jetzt hier nochmal den kleinen Programmhinweis geben, dass ich selbst auch hier auf dem Vorfeld in Berlin-Tegel war, als das neue Flugzeug vorgestellt wurde. Und ich da so ein paar Späße mit einem Textmarker gemacht habe. Aber mir wurde ja von Frau Mies auch erklärt, was der Hintergrund des Ganzen ist. Und ja, da gibt es gute Gründe, die sieht Jürgen Raps auch, und es ist die Entscheidung gefallen. Und ja, jetzt sprechen wir noch über den Vorschlag, dass mancher sagt, in einer sozialen Medienwelt müsste man das eigentlich so machen, dass man bei den Kunden vorher mal in Erfahrung bringt, was sie denn gerne hätten. Und mit diesen Ideen und Vorschlägen kann man dann zu seiner teuren Designagentur gehen und sich dann diesen professionellen Vorschlag machen lassen. Ja, um einen Blick in die Zukunft zu werfen, wollte ich jetzt von ihm wissen, ob er auch jetzt auf der am nächsten Tag startenden ITB ist. Da hat er direkt gesagt, nee, hat er nichts mit zu tun. Er ist jetzt nur für Luftfahrtsachen in dem Haus der Luftfahrt unterwegs. Okay, am nächsten Tag wäre er dann in Frankfurt und dann wird er schon am übernächsten Tag wieder in die USA fliegen. Diesmal nur kurzer Aufenthalt. Also es ist wirklich krass, dass ich ihn ja treffen konnte. Und das nächste Mal möchte er Ende April wieder in Berlin sein, denn dann ist dort die internationale Luftfahrtausstellung ILA Berlin. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch schon, dass Jerry und Johnny planen, dorthin zu kommen. Es wäre toll, wenn wir uns da wieder treffen, wäre die Idee. Und jetzt habe ich ihn noch gefragt, was er denn im weiteren Verlauf des Jahres plant. Sagt er, wenn man Rentner ist, hat man nicht so viele Pläne. Aber ein Projekt ist, liegt ihm dann doch am Herzen, nämlich die Harley-Tour. Denkt er schon 4 Jahre drüber nach? Okay, ist immer mal am Wetter gescheitert und anderen Gründen. Also der Weg führt ihn da in die Rocky Mountains in Colorado. Das ist ja auch sehr, sehr hoch. Der Million Dollar Highway, da möchte er mit der Harley entlang fahren. Okay, westlich von Denver hat man da ganz tolle Aussichten, wenn man dort über diese Straße fährt. Und, ja. Letztes Jahr war es wohl zu heiß. Da hat man nicht viel Wasser und keinen Schatten. Degrees Celsius sind ja 50 Grad Celsius, ja. Und da befürchtet er, wenn man da jetzt einen Platten hat, dann wird man auf der Straße getoastet. Ja. Ja, da frage ich nach, ob er jetzt von 32 Reifen auf 2 gewechselt ist, aber er korrigiert mich, dass ein Airbus A380 22 Räder hat und er ist jetzt auf die 2 Räder reduziert auf dem Motorrad. Achso, und dann kommt er noch im Herbst dann zurück nach Bayreuth, weil er ein großer Opernfan ist. Und Bayreuth ist ja dafür bekannt, dass dort die Wagner-Festspiele stattfinden. Und er wohnt gar nicht weit weg von dem Festivalhaus dort. Also er meint, da wird jeder von ergriffen, selbst wenn man das mag oder nicht, von dieser ganzen Veranstaltung. Und da freut er sich drauf, dort hinzukommen. Ich habe ihn gefragt, ob er da Angela Merkel trifft, weil die ja auch jedes Mal da ist, aber die wäre wohl nur bei der Eröffnungsveranstaltung, da ist ihm zu viel Trubel. An dieser Stelle versuche ich das Ganze nochmal zusammenzufassen. Und packt dann auch mein kleines Geschenk aus, nämlich einen meiner letzten Big Jet TV Aufkleber. Ich frage ihn, ob er noch diesen typischen Pilotenkoffer hat. Oh, das wollte er wohl an seine Harley kleben, ans Windschild. Das ist also dann eben da das kleine Frontfenster. Da muss ich mir auch mal notieren, dass ich da mal drauf achte, dass er es wirklich da drauf hat. Nochmal nachfragen. Haben wir noch weitere Fragen aus der Big Jet TV Fangemeinschaft? Okay, da sprechen wir nochmal über die 2 nächsten geplanten Folgen. Die sind ja mittlerweile gelaufen, also London Heathrow war ganz doll und auch diese Folge aus Birmingham war etwas ruhiger und die haben einen sogenannten Rollercoaster Runway, wie in Manchester auch. Da ist so eine Welle drin mit einem Hügel und da sagt man dazu, das ist Achterbahn-Landebahn. Hier bestätigte er uns noch, dass das immer eine herausfordernde Landung war. Man musste immer ordentlich und direkt aufsetzen. Und da nehme ich das Thema nochmal auf und frage, was eigentlich so sein Lieblingsflughafen war. Und da sagt er, der alte Kai Tak-Flughafen in Hongkong ist also sein Lieblings-Airport gewesen. Das ist der, wo man so eine scharfe Rechtskurve durch die Häuserschluchten gemacht hat. Und ja, das war so sein Lieblingsflughafen. Zum Schluss nochmal ein paar nette Worte von mir. Auch nochmal herzlichen Dank an euch, dass ihr euch das jetzt hier nochmal angeschaut habt. Die englische Version mit der deutschen Übersetzung und alle schöne Grüße, immer gute Landung von Jürgen Raps. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Thanks. Goodbye.
Bye-bye.